Ja, wärst du sonst startklar, würde ich die Aufnahme einmal durchlaufen lassen.
Ich bin startklar, ich hab Bock.
Perfekt. Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Oder wie nennst du diesen Podcast immer?
Gegenwartsgeplapper? Ja. Das sage ich doch auch immer.
Nein, du schreibst immer Gegenwartsgeklapper.
Echt?
Ja, hier steht es auch.
Okay, ja, das vielleicht auch die Autokorrektur, ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber ich sage Gegenwartsgeplapper.
Okay.
Geklapper ist aber auch, ja.
Du bist entschuldigt auf jeden Fall. Du bist hier, das reicht ja schon mal. Wer bist du? Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Felix Bach, 24 Jahre alt, aus Braunschweig, studiere Sport- und Eventmanagement in Konstanz und Berlin und bin seit 3 Jahren Mitglied der Grünen und da sportpolitisch sehr engagiert und freue mich, dass wir aus dem Anlass ja auch heute ein bisschen über Sportpolitik und über grüne Sportpolitik reden können und freue mich sehr, hier zu sein.
Genau, schön, dass du hergekommen bist. Wir nehmen mal wieder bei mir auf, nur zur Erklärung der Akustik vielleicht. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal chronologisch an. Wann hast du Abi gemacht und was war dann der erste Weg an die Uni oder was hast du direkt nach dem Abi gemacht?
Ich habe Fachhochschulreife gemacht, also ich habe mir den theoretischen Teil an der Schule gemacht, jetzt mit der Jahreszahl, ich glaube, ja, wird es gewesen sein, 14 oder 15. Habe dann mein FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, beim Träger ASC Göttingen und Sportjugend Niedersachsen gemacht. Die Einsatzstelle war dann ein Gymnasium in Braunschweig. Habe da viel Sportunterricht mitgemacht, viel Tagesbetreuung, also Ganztagsangebot mit verschiedenen Sportsachen, verschiedene Sport-AGs. War eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, ein Jahr lang. Das war dann der praktische Teil der Fachhochschulreife. Und habe dann unmittelbar danach eigentlich erst Lehramt studieren wollen, dann Sportjournalismus studieren wollen, dann mir erst ganz, ganz viel angeguckt, noch ein bisschen gewartet, dann erst noch 4 oder 5 Monate im Einzelhandel gearbeitet, bei einem Sport-Einzelhandel als Verkaufshilfe damals und so Laufschuhberatung und solche Sachen und habe dann einige Studienplätze gehabt für Sportmanagement und habe mich dann für Konstanz entschieden, aber das war dann also schon 2 Jahre, nachdem ich mit dem schulischen Teil fertig war. Also, ja, wohl überlegte Entscheidung.
Okay, das klingt auch vernünftig. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, bis ich angefangen habe zu studieren. Ich würde auch sagen, es war keine schlechte Entscheidung. Was war denn bei dir überhaupt der erste Kontakt mit Sport? Was war die erste Sportart, die du ausgeübt hast und wie kam es, dass du darauf Bock hattest? Also bist du zu Mama und Papa gegangen, hast gesagt, du möchtest jetzt dieses und jenes ausprobieren oder wie kam das?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die wahrscheinlich meine Eltern fragen müsste, welche Sportart ich zuerst gemacht habe. Also ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend Fußball erst spät gespielt. Ich habe früher, als ich kleiner war, Judo und Handball beides gemacht, aber beides nicht lange. Und da war ich jung, ich weiß nicht, was davon zuerst. Das Einzige, was ich quasi von Beginn an und auch jetzt noch mehr oder weniger mache, ist Tischtennis im Verein, weil ich da auch in Trainertätigkeit sehr gebunden bin. Dadurch da dabei geblieben. Und sonst, ja, Hockey auch ein paar Jahre nicht richtig im Verein, aber ein paar Jahre gespielt, beziehungsweise da dabei gewesen. Aber das war auch so, als ich so mittelalt war, weiß ich nicht. Und ja, verschiedene Sportarten auf jeden Fall ausprobiert, aber da natürlich noch, ja, um selbst Sport zu machen und keinesfalls irgendwie in eine andere Richtung.
Und wie kam es dann, dass du bei den Grünen gelandet bist?
Ich weiß nicht, ob es witzig ist oder ob das vielleicht auch noch andere sich da wiederfinden, denen es auch so geht. Ich habe, die Angabe, glaube ich, 3 Jahre, stimmt da noch gar nicht, 3 Jahre sind es noch nicht ganz, sondern ich habe 2017 entschieden, mich bis 2017 ganz, in Anführungszeichen, normal ernährt und habe 2017 die Entscheidung getroffen, mich vegetarisch zu ernähren und dann aber gesagt, ja gut, ab wann, Neujahrsvorsatz ab 1.1.2018 so und bin ein paar Wochen danach dann irgendwie auch den Grünen beigetreten und das war so eine Anschlusshandlung an, okay, ich bewusste Entscheidung, keine Tiere mehr zu essen und das auch irgendwie parteipolitisch auszudrücken, wenn es natürlich viel zu grob ist, so Grüne stehen nicht nur für vegetarisch, was ja auch gar nicht so ist, dass alle Parteimitglieder sich vegetarisch ernähren. Auf jeden Fall ja aber für eine biologische Herangehensweise an dieses Thema. Und genau, bin ich beigetreten, habe aber die ersten 1,5 Jahre meiner Parteimitgliedschaft nichts gemacht, außer brav meinen Monatsbeitrag gezahlt und bin dann eigentlich erst viel später aktiv geworden.
Darf ich mal fragen, wie viel man da so zahlen sollte?
Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Parteien auch ist, beziehungsweise nicht weiß, ist, wie ich bei der, in Anführungszeichen, Satirepartei Die Partei ist. Da war ich nämlich vorher ein paar Jahre Mitglied, auch wenn ich das immer, das ist ja wenig ernsthafte Politik, als ich jünger war. Und da war der Mindestbeitrag, oder da war der Beitrag einfach 10 Euro im Jahr für alle. Das weiß ich sonst, wie bei anderen Parteien ist, weiß ich nicht. Und bei den Grünen ist es so, dass es wird der Vorschlag gemacht, 1% des Nettoeinkommens, was ich als Student dann mit Nettoeinkommen, also 0. Und es gibt einen Mindestbeitrag für SchülerInnen und StudentInnen von, weiß nicht, glaube ich 6, 7 Euro. Ich glaube, ich habe dann, oder zahle auch, ich weiß es gar nicht.
Pro Monat 10, oder? Ja.
Pro Monat, okay. Genau. Für mich war es auch tatsächlich eher so eine Fördermitgliedschaft, weil ich habe in den Sommern davor viel Fundraising gemacht für Hilfsorganisationen, für UNO Flüchtlingshilfe, Amnesty International und CARE und den WWF unterwegs gewesen und habe dadurch einen hohen Kontakt zu Hilfsorganisationen gehabt und da dann auch selbst Fördermitglied gewesen. Und ich sind jetzt auch noch immer noch fast ein Dutzend Hilfsorganisationen, denen ich monatlich spende, die Beiträge deutlich runtergefahren und das wirkt sich negativ auf den eigenen Kontostand aus, aber gibt halt Leute in der Welt, denen es natürlich weitaus schlechter geht als uns. Und dementsprechend, das war eigentlich, Parteimitgliedschaft war für mich auch eher nur so eine Fördermitgliedschaft. Und das waren ja ähnliche Dimensionen. Also ich glaube, ich habe da anfangs 10 Euro gezahlt, jetzt ein bisschen mehr. Ich denke mal, es ist in vielen anderen Parteien auch so, dass die, zumindest für SchülerInnen und StudentInnen, die Einstiegshürden da jetzt nicht so hoch sind. Die wollen ja junge Mitglieder gewinnen. Bei der Union weiß ich das immer nicht so richtig, ob die das wirklich wollen, aber die anderen Parteien glaube ich schon.
Du hast jetzt auch gesagt, es war dann quasi ein Neujahresvorsatz bei dir, dass du gesagt hast, du wirst Vegetarier und dann bist du gleich noch den Grünen beigetreten. Ich hätte dazu tatsächlich eine Buchempfehlung von Toni Hofreiter. Gibt es dieses schöne Buch Fleischfabrik Deutschland? Kennst du das?
Nee.
Steht tatsächlich da drüben auch irgendwo im Regal und da geht es eben darum, dass man theoretisch, wenn man gar nicht drauf verzichten mag, auch Fleisch essen kann. So. Ja. Aber man sollte bestenfalls halt schon gucken, wo es herkommt. Ich meine, am Feldhörnchen sehen wir ja gerade auch, dass es in der Fleischmassenproduktion nicht ganz gut läuft.
Ist der, weißt du, ist Toni Hofreiter selbst Vegetarier oder nicht?
Nee.
Ist er nicht, okay.
Ist er nicht, genau. Der liebt einen guten Schweinebraten, aber guckt, wo er herkommt.
Ja, so geht's auch.
Ja, ich war nämlich tatsächlich mal bei einer Lesung bei der Sielmann-Stiftung in Duderstadt. Kennst du das?
Ich kenne Duderstadt und das ist schon gut genug.
Ja, genau. Ich dachte mir, reicht ja, wenn man da aus der Region auch kommt. So, jetzt haben wir abgehakt, wie du zum Sport gekommen bist. Jetzt haben wir geklärt, wie du bei den Grünen gelandet bist. Wie kam es denn, dass du die beiden Themen zusammengebracht hast und dass du bei grüner Sportpolitik gelandet bist?
Ich bin tatsächlich erst bei Sportpolitik gelandet und dann bei grüner Sportpolitik. Genau, wir haben wie gesagt Sportmanagement-Studium und dann habe ich mein Praxissemester, beziehungsweise ich hatte mein Praxissemester beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim absolviert, hatte aber auch für dieses Praxissemester auch eine Zusage vom Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt. Hatte sozusagen diese beiden Zusagen und dachte, wer bin ich als Student im fünften Semester solchen Adressen abzusagen. Dementsprechend habe ich gesagt, gut, ich mache beides und nehme Urlaubssemester, als ich beides machen konnte und war dann erst in Hoffenheim beziehungsweise Zutzenhausen und dann beim DOSB in Frankfurt in der Presseabteilung. Und was sehr, sehr spannend war, wenn man da mit irgendwie allem in Kontakt kam, weil alles ja irgendwie auf die Homepage muss. Und da in den sportverbandspolitischen Berichterstattungen eben auch immer wieder die Abgeordneten im Bundestag, die sich in den Fraktionen, in den Parteien mit Sportpolitik auseinandersetzen. Und da tauchte dann immer der Name Monika Lazar, viele Grüße an der Stelle, auf, die unsere Abgeordnete für Sportpolitik ist, von der ich aber vorher noch nie was gehört hatte, wie auch von vielen anderen PolitikerInnen nicht, weil ich mich da noch nicht so sehr insgesamt mit Politik auseinandergesetzt habe. Und dann aber dachte, Parteipolitik ist ja nicht nur, ich ernähre mich vegetarisch, sondern es gibt ja auch Themen, weil ich wusste, dass ich nicht jetzt Umwelt oder weiß nicht, die meine großen Themen sind, sondern wenn ich mich irgendwie politisch engagiere, dann im Themenfeld Sport, wo mir da die Dimension dessen natürlich noch gar nicht klar war, wie sie das jetzt ist. Und habe mich damit dann intensiver beschäftigt, mit was sich eigentlich Sportpolitik beschäftigt. Und habe im Anschluss daran, leidtragend dessen mein Studium, habe ich dann noch ein Praktikum gemacht und nochmal das Studium aufgeschoben und war dann im Bundestag im Abgeordnetenbüro von Monika für 3 Monate. Und habe darüber den Kontakt zur Sportpolitik, zu grüner Sportpolitik gefunden. Und aber halt auch feststellen müssen, dass dieses Themenfeld insgesamt insgesamt sehr unterrepräsentiert ist, sowohl personell als auch programmatisch und auch in meiner Partei, was ich auf jeden Fall auch so kritisch sagen will. Und das aber versucht mit vielen anderen Engagierten seit Beginn letzten Jahres zu ändern und da auch entsprechend jetzt Strukturen geschaffen, um grüne Sportpolitik halt wirklich auch mit Leben zu füllen.
Und welche Strukturen sind das so?
Genau, also wie in, nehme ich an, fast allen Parteien gibt es auch auf der Ehrenamtlichen, was ja vor allem Politik ist, ja vor allem auch viel Ehrenamt, Strukturen und Gremien, die sich mit den einzelnen Thematiken beschäftigen. Und bei uns sind das Bundesarbeitsgemeinschaften, also aus allen 16 Bundesländern, welche die sich im Kern mit diesem Thema, mit einem Thema beschäftigen und sich dann insgesamt austauschen. Und wir haben natürlich eine Bundesarbeitsgemeinschaft für Ökologie, für Feminismus, für ganz viele ganz wichtige Themen. Und wir hatten noch keine zu Sport, weil, wie gesagt, das noch nicht so der Thema war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gründen wir die halt. Und dann habe ich das initiiert mit noch vielen anderen und mit der Unterstützung von vielen ist es dann gelungen, dass wir bei unserem Parteitag im letzten Jahr, im Oktober in Bielefeld, diese Bundesarbeitsgemeinschaft dann auch anerkannt wurde und sich im Dezember gegründet hat, eine Gründungsversammlung, und wir dann mit 60 Grünen aus dem ganzen Land in Kassel und wie alle Gremien bei uns sind die dann eben von zwei Vorsitzenden oder zwei SprecherInnen quotiert besetzt. Und genau, ich wurde dann zum Sprecher dieser gewählt, als einer von zweien. Und genau, trage sozusagen seitdem den Titel Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik meiner Partei. Und freue mich, dass das so geklappt hat, das aufzubauen. Und jetzt man sich wirklich sozusagen mit Inhalten auch auseinandersetzen kann.
Und wie viel bürokratischer Aufwand steckt erstmal dahinter, diese BRG dann zu gründen? Also du hast gesagt, auf dem Parteitag wurde das dann anerkannt. Wie viel Vorlauf habt ihr da gebraucht?
Ein halbes Jahr, ein bisschen mehr. Das hat auf jeden Fall ein paar bürokratische Hürden und man muss das da vorstellen und das Gremium muss zustimmen und da muss man einen Antrag stellen und so. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen, ist aber, also genau, ist Bürokratie nicht weiter interessant oder für weitere Ausführungen podcast-tauglich.
Nee, gut, ich wollte es nur allgemein mal wissen, weil ich stelle mir das schon mit großem Aufwand verbunden vor, aber schön, dass das geklappt hat und ich glaube, das war den Aufwand wert. Genauso aufwendig wie vermutlich die Erstellung dieses Handouts. Ich muss dich ja einmal hier jetzt on record dafür loben, dass du mir einfach ein Briefing geschrieben hast mit Themenschwerpunkten und so weiter. Und ich habe mir das schon mal angeschaut und jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Fragen davon abhaken können. Aber vielen Dank, dass du das gemacht hast. Und jetzt würde ich mal sagen, können wir gerne ein paar davon inhaltlich besprechen. Was würdest du denn sagen? Was ist denn das besondere Merkmal von grüner Sportpolitik? Also du hast schon gesagt, wie du da gelandet bist, aber was zeichnet die Sportpolitik bei den Grünen aus? Was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Parteien? Oder seid ihr die einzige Partei, die sich explizit mit dem Thema Sportpolitik beschäftigt?
Letzte Frage, fairerweise natürlich zuerst. Nee, das sind wir natürlich nicht, sondern das tun hoffentlich auch alle anderen Fraktionen und Parteien. Vielleicht da kurz zur Erklärung. Also wie zu allen anderen Themen oder glücklicherweise gibt es ja durch 14 oder 15 Ausschüsse im Bundestag und es gibt einen eigenen Sportausschuss, also der wirklich nur für Sport zuständig ist, wo eben aus allen Fraktionen Abgeordnete dabei sind, die Union natürlich mit aufgrund der Fraktionsstärke entsprechend vielen, wir mit personell sehr, sehr wenigen. Dem ist das geschuldet, dass eben das auch sehr schwierig zu beantworten ist, was grüne Sportpolitik bedeutet, weil sie eben noch nicht allzu sehr vorhanden ist, weil wir einfach die personelle Stärke dazu noch nicht haben. Wir sind aber dabei, das eben zu ändern und ich will mithelfen, dem auch den Stempel mit aufzudrücken. Und es gibt einfach, man kann das an ein paar Themen abgehen von Dingen, für die wir uns einsetzen wollen. Das ist zum einen natürlich das große Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Also Sport ist sowieso in so vielen Bereichen irgendwie ein Querschnitt in vielen, vielen Themen. Und gerade wenn wir zu Sportgroßveranstaltungen gehen, kommen wir vielleicht noch genauer zu. Dann sieht man ja in vergangenen Olympischen Spielen in anderen Ländern, wie das auch mit Umweltzerstörung und auch Menschenrechtsverletzungen und so einhergeht. Also das ist natürlich uns ganz wichtig und vor allem auch mir persönlich das Thema Breitensport und Ehrenamt, wie man da die Strukturen stärken kann und wie man sie vor allem auch vielfältiger gestalten kann. Ich meine, viele, die zuhören, kennen ja bestimmt vom eigenen Sportverein, dem sie noch sind oder mal waren, dass das eine sehr männerdominierte und ältere Personen dominierte Strukturen da sind, wo die Frage ist, wie zeitgemäß das so noch ist und insgesamt, ja, ich würde sagen, dass wir uns auf jeden Fall für eine nachhaltige Sport- Infrastruktur, auf eben nicht nur auf der Ebene von Sportplätzen und so weiter, sondern auch wie der organisierte Sport, wie Sportvereine aufgestellt sein sollten. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, dass allgemein der Bewegungsaspekt, dass irgendwie auch informeller Sport, also der nicht im Sportverein stattfindet, ist irgendwie Städte so geplant werden, dass viele Sportflächen entstehen, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich eben viel bewegen, weil das auch von gesundheitlichen Aspekten und so gerne auf alles noch ausführlicher eingehen, ja, mega wichtig ist. Aber es wird sich zeigen, und da steht auf jeden Fall viel Arbeit vor uns, wirklich Sportpolitik einen grünen Stempel aufzudrücken, weil es gibt besonders natürlich die Regierungsparteien, die in den Strukturen des Sports einfach schon viele, viele Jahre sehr, sehr drin sind. Auch viele, viele Personen, die in den Verbänden in irgendwelchen Funktionen sind und darüber schon viel Know-how auch mitbringen.
Ja, jetzt hast du es eben auch schon selbst angeschnitten, das Thema Frauen und Sport. Es gab ja eine schöne Webinarreihe, die mitunter du moderiert hast. Wie hieß die noch gleich?
Ja, wir hatten wir hatten eine Webinarreihe seit Ende April. Webinar, bevor irgendwer aufschreit, darf man ja, ist ein rechtlich geschützter Begriff, darf mir sagen, oh, okay. Es hieß, ein Webinar hat 90 Minuten in Anlehnung, ein Fußballspiel hat 90 Minuten, und wir haben da, waren 9 aktuell insgesamt, ein paar Folgen noch, 9 verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen mit ganz, ganz spannenden Gästen gemacht. Ich durfte 7 davon moderieren und mich dementsprechend auch inhaltlich sehr damit auseinandersetzen. Und das war, ja, das war sehr, sehr, sehr spannend und hat auch in vielen Bereichen nochmal uns neue Erkenntnisse gegeben.
Genau, und ich habe mir zum Beispiel das mit Claudia Roth zum Thema Frauen auch in teilweise Führungspositionen in Sportvereinen angeschaut. Und da ist es ja so, dass es da immer noch ein Ungleichgewicht gibt. Gibt es da von eurer Seite quasi Ansätze, die man umsetzen könnte, damit sich das Ungleichgewicht ein bisschen verschiebt und eben ins Gleichgewicht gelangt? Was könnte da passieren? Was sind da Denkansätze?
Ja, ich finde, das relativ Naheliegende ist eben, das ist ja natürlich ein Riesenthema mit Quotierung. Ich meine, wir machen das in der Partei jetzt schon seit einigen Jahren. Ich finde, sehr erfolgreich, und bin auch der Überzeugung, dass auch der überwiegende Großteil der Partei das so sieht. Ich meine, sogar die Union denkt jetzt darüber nach, stufenweise eine Quotierung vorzunehmen, und ich glaube auch, dass das nicht die langfristige oder nicht die ideale Lösung ist, aber es ist einfach Mittel zum Zweck, und nur so kann man wirklich Strukturen verändern. Und wie in so vielen Bereichen, ist auch im Sport so, dass immer gesagt wird, ja, wir kümmern uns darum, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen integrieren, aber letztendlich passiert halt nach einem Jahr nichts, nach 2 Jahren nichts, nach 3 Jahren nichts, nach 4 Jahren nichts. Und wenn man sich ehrlich dann nach der neuen Zusammensetzung von Präsidien wie beim DFB oder anderen Verbänden dann dieses Gruppenfoto anguckt und du siehst 30 Menschen und das sind 28 weiße Männer und 2 Frauen, dann stellt sich die Frage, ja gut, ihr kriegt es anscheinend von selbst nicht hin, und dann kann man da einen Weg über, oder bin ich dafür, das ist aber letztendlich natürlich Sache des Verbandes, das kann Politik nicht vorschreiben, Quotierung zu übernehmen. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung auch an Sportverbände, und das heißt ja nicht, dass es sofort eine 50% Quotierung sein muss. Also so sehr ich die Union in vielen gern kritisiere, ist, glaube ich, der Weg, den die einschreiten mit der Stufenweise, wenn sie das denn durchkriegen, ein kluger, weil die einfach auch einen viel geringeren Frauenanteil in der Partei haben. Das ist bei uns ja glücklicherweise auch schon anders. Also wir haben in der Partei, glaube ich, 46% Frauenanteil. Bei der Union ist das die Hälfte. Da ist das natürlich dann auch schwieriger. Und im Sport, und das ist die große Problematik, ist das eben auch so, dass eben auch, das geht runter bis in die Basis, ich finde, da muss man ansetzen, es insgesamt weniger Frauen gibt, die irgendwelche Funktionen übernehmen und dann von heute auf morgen einen Cut und komplett paritätisch besetzen. Dass das schwierig und unmöglich ist, ist klar, aber muss das eben stufenweise irgendwie sich dann oder was heißt, das wäre ganz klar meine Empfehlung an die Sportverbände. Wenn ich in deren Funktion wäre, würde ich das Thema viel mehr forcieren und mich aktiv darum kümmern, um Maßnahmen und nicht nur um schöne Kampagnen. Aber das liegt in der Sache der Verbände. Ich habe die Hoffnung, dass das passieren wird, aber wahrscheinlich wird es noch ein paar Jahre dauern.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, mehrheitlich stehen da irgendwie alte weiße Männer rum auf den Gruppenfotos. Wie könnte man denn auch grundsätzlich mehr Diversität in die Vereine bringen? Hast du da eine Idee, wie man das anstellen könnte?
Ja, also Diversität ist ja, man kann das dann immer auf, also es umfasst ja unfassbar viele Bereiche. Also ich finde, ja. Zum einen Also das eine ist das Thema Frauen, sondern das andere ist auch, oder es gibt eben viele irgendwie immer, ich will jetzt nicht Kleingruppen, Randgruppen sagen, aber es gibt eben viele, man kommt nie an den Idealfall ran, dass immer jeder Verband, jeder Verein, alle Gesellschaftsschichten repräsentiert. Das geht natürlich nicht, aber ich finde zwei ganz wichtige andere Gruppen sind zum einen noch Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die aus sozial benachteiligten oder sozial schwächeren Haushalten kommen. Mhm. Und das ist das Thema bei, klar, im Sport und auch in, das gilt auch für, der Sport ist der größte Träger von Ehrenamt. Es gibt auch noch viele andere Bereiche, ja, Kirche, Geflüchtetenhilfe, alles Mögliche. Aber man kann sich, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich seit vielen Jahren Ehrenamt in Sportvereinen mache, es ist natürlich, man kriegt eine Aufwandsentschädigung, ja, aber es ist viel Zeit, Arbeit, die da reinsteckt, die viel, viel mehr, mir zumindest viel, viel mehr Spaß macht als irgendein Minijob. Aber es ist viel Zeit für wenig Geld und die Leute, die das machen, machen das in seltensten Fällen für Geld, weil in der gleichen Zeit kann man mit einem anderen Job 3 oder 4 Mal so viel verdienen. So, und ich kann mir das, wie auch viele anderen, leisten, jetzt ohne aus einem großartig reichen Elternhaus zu kommen, aber aus einem, ja, durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Elternhaus, wo es aber nicht darauf ankommt, dass ich während der Schulzeit mit 16, 17 irgendwie schon 400, 500 Euro im Monat über einen Minijob verdiene, sondern ich kann dann einen Ehrenamt im Sportverein machen und kriege da sogar noch 100, 150 Euro Aufwandsentschädigung und das ist super und ich bräuchte nicht mal die. So, aber andere, die aus sozial schwachen Haushalten kommen, die haben die Möglichkeit natürlich nie und sind irgendwie darauf angewiesen, Geld zu verdienen und da reicht die Aufwandsentschädigung nicht und das hat eben zur Folge, dass die Sportstrukturen oder gerade Ehrenamtler häufig eben aus, ja, Bildungshöheren, aus akademischen, aus gutbürgerlichem Hause kommen und man da so in dem sozialen Bereich auch so eine Verschiebung hat. Und ich finde das tatsächlich, dass, ich meine, es bräuchte halt da mal eine wissenschaftliche Studie, die es insgesamt beschreibt, was natürlich auch schwierig ist umzusetzen. Die gibt es auch nicht. Es gibt nur jährlich den Sportentwicklungsbericht oder alle 2 Jahre vom DOSB, das sagt es aber nicht so ausführlich. Und nämlich diese Thematik mit Migrationshintergrund, ich glaube, da wurde auf jeden Fall schon viel getan und da habe ich die Hoffnung, dass das schneller besser wird und ich sehe da eher, dass das Problem, dass es sich so auf dieser sozialen Ebene ein bisschen mehr spaltet. Nichtsdestotrotz ist es eben auch, das ist das Gleiche, weil wir sind auch viele, es gibt dann immer so einzelne Aushängeschilder, die irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund, die immer gesagt haben, ja, aber wir haben doch den, wir haben doch die. Aber es zieht sich eben, genau. Ja, das ist die eine Frage. und es zieht sich eben nicht komplett nach unten durch, sondern es wird dann irgendwie oben ein Aushängeschild.
Ja.
Und ich kenne einfach, man kann sich das einfach mal so eine Sport Ausschusssitzung in Landkreisen oder Städten oder wenn irgendwie die Stadtsportbünde oder Kreissportbünde sich mit allen Sportvereinsvorsitzenden treffen, dann ist das eine sehr alte, weiße, männlich geprägte Runde und es gibt garantiert Ausnahmen, es gibt garantiert irgendwo Ausnahmen, wo das besser ist, aber das ist halt größtenteils so und da ist es, ja, da fehlen auch, da fehlen Frauen und da fehlen auch Menschen mit Migrationshintergrund und ob man das dann auch quotieren kann, ist, glaube ich, schwierig, also ich glaube, eine Geschlechterquotierung, ja, alles andere zu quotieren ist schwierig, da braucht es einfach von den Fachverbänden und Landesverbänden eventuell irgendwie Programme, um das hinzukriegen, aber es kann eben auch politisch und staatlich kann man eben im Gemeinnützigkeitsrecht und wie Ehrenamt unterstützt wird, noch einiges tun, zum Beispiel, dass Ehrenamtler, welche, die sich ehrenamtlich engagieren, dann kein Bus- und Bahnticket mehr kaufen, sondern das eben inklusive haben und solche Geschichten, die man da, mit denen man mithelfen kann. Da gibt es auf jeden Fall umfangreiche Möglichkeiten, wo ich jetzt nicht alle en Detail aufteile, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und es muss dringend, müssen alle Akteure im organisierten Sport viel aktiver und mehr Maßnahmen daran arbeiten, um die Strukturen unten schon an der Basis im Sportverein vielfältiger auf jeder Ebene zu gestalten, auf jeden Fall.
Ja, jetzt hast du mehrheitlich soziale Aspekte schon angesprochen. Glaubst du denn, dass auch Mitgliedsbeiträge eine Hürde sein können?
Meinst du zur Mitgliedschaft an sich oder um genau. Funktionen zu übernehmen?
Nee, erstmal zur Mitgliedschaft überhaupt.
Also tatsächlich ist es ja so, dass wir in Deutschland 27 Millionen Menschen sind Mitglied im Sportverein. Das entspricht ein Drittel. Das ist eine Riesenquote. Es gibt 90.000 Sportvereine. Damit prahlt der deutsche organisierte Sport ja auch immer, aber auch zu Recht. Und die Zahlen sind tatsächlich nicht sinkend, auch wenn man es irgendwie vermuten könnte, weil vieles andere ja auch im Kommen ist. Ich kann das natürlich niemals immer für alle Sportvereine sagen. Es gibt auf jeden Fall auch Sportvereine, die dann die Hürden niedriger machen oder geringere Beiträge für sowieso für SchülerInnen, für StudentInnen. Und ich denke schon, dass in den meisten Sportvereinen die Mitgliedschaftsbeiträge, gerade wenn man den Vergleich irgendwie zu einem Fitnessstudio nimmt oder so, wenn man das wirklich nutzt, also wenn man sein Kind zweimal die Woche da beim Sport ist und es kostet, weiß ich nicht, einen einstelligen oder sehr, sehr geringen zweistelligen Betrag, dann finde ich, ist das okay, weil irgendwie müssen Vereine ja auch ihre Angebote ja auch hier finanzieren. Also ich denke tatsächlich, dass das eher ein geringes Problem ist. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Also klar, der Zugang zu Golf und Tennis, den haben nur ganz, ganz wenige. So, also, und Golf ist wirklich ganz oben. Also ich glaube, ich war Lichtjahre davon entfernt, dass meine Eltern mich irgendwie in dem Golfverein von selbst anmelden. Und Leute, die jetzt irgendwie Golf spielen später, muss man natürlich auch früh mit anfangen. Das sind halt welche, die aus einem reichen Elternhaus kommen, weil eine Mitgliedschaft in einem Golfverein natürlich viel, viel größer ist, als wenn man Fußball spielt, aber das ist letztendlich dann auch die Problematik der Sportart, geschuldet, weil die eben höhere Ausgaben hat. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Hürde ist. Ich hoffe nicht.
Ja, gut. Nee, ich meine, es gibt ja auch Argumente eben für einen Mitgliedsbeitrag, natürlich. Also ich meine, man muss ja alles refinanzieren, das hast du völlig richtig angesprochen. Ich dachte nur, vielleicht ist es ja irgendwie, wäre es ja ein Anreiz, dass der Staat sagt, wenn jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Schüler aus einer sozial benachteiligten Familie Bock hätte, in, keine Ahnung, einem super guten Fußballverein zu spielen, dass dann dort der Mitgliedsbeitrag vielleicht subventioniert wird oder so, damit ihm das oder ihr das eben in dem Fall möglich wird, sofern die Familie den Beitrag nicht selbst tragen kann.
Wahrscheinlich wird es das in Einzelfällen bestimmt auch geben, gerade in den Fällen, wenn natürlich der Verein auch ein Interesse daran hat. Also letztendlich ist Sportverein ja zu großen Teilen, ich meine, es gibt auch Sportverein, also es gibt auch Zumba für Erwachsene, so, da ist ja kein Wettkampf, so, aber in vielen und besonders im Kinder- und Jugendbereich und besonders in Ballsportarten, aber auch in Leichtathletik oder in den meisten Teilen ist es ja letztendlich mit Wettkampf verbunden. Also diejenigen, die dann dauerhaft im Sportverein Sport machen, auch, und Wettkampf heißt eben nicht, dass es dann automatisch irgendwie Hochleistungs- oder Profi, Richtung Profisport ist, aber auch in allen möglichen Sportarten gibt es ja bis in die untersten Kreis-, Bezirks-, gibt es ja Ligensysteme, und wo es Wettkampf ist und wo es letztendlich darum geht, irgendwie in was auch immer besser zu turnen, besser Tennis zu spielen, besser Fußball zu spielen und Spiele zu gewinnen und dementsprechend ist, oder Wettkämpfe zu gewinnen, dementsprechend ist ein Sportverein oder organisierter Sport, sobald ein kompetitiver Charakter hat, immer ein Prinzip von Ausgrenzung. Mhm. Ja, also es geht immer, ja, Sport beruht ja dann mit Wettkampfcharakter darauf, Leute auszugrenzen, beziehungsweise schöner formuliert, ja, die Besseren zu nehmen, aber aktiv ist natürlich auch Ausgrenzung der anderen, nämlich die, die weniger Leistung zeigen. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man die dann immer zwangsläufig wegschickt, aber dass die eben noch nicht in der Mannschaft spielen können, dass sie auf Ersatzbank sitzen, dass die in einer niedrigeren Mannschaft spielen. Und das ist halt die große, ja, die Schwierigkeit auch insgesamt, weswegen auch man auch dem organisierten Sport nicht zu viel Verantwortung geben darf. Auf der einen Seite, ja, geht's viel darum, Inklusion, um integrativen Charakter, eben um alle, was wir vorher angesprochen haben, Bezugsgruppen zu integrieren. Auf der anderen Seite ist aber Sport per se an sich eben ein Prinzip von Ausgrenzung nach Leistung, was ja an sich auch nicht, also das hat ja einen Sinn und Zweck, weil wir alle sehen gerne oder die meisten Hochleistungssport, je nachdem, welche Sportart man aktiv verfolgt. Und da geht es eben darum, dass die Besten weit kommen und die weniger Guten nicht. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass alle Kinder auf dieser Welt, sofern sie da körperlich irgendwie in Benachteiligung haben, in irgendeiner Sportart zumindest gut genug sind, um da beim Wettkampf mitzumachen und nicht aussortiert zu werden. So, und deswegen wäre es, da kann auf jeden Fall, könnte organisierter Sport auch noch viel mehr tun und es schaffen, dass noch viel mehr Kinder und Jugendliche ja Sport treiben, wenn sie die Chance haben, sich irgendwie, ich hatte auch bei weitem ja nicht in meiner Kindheit alle Sportarten der Welt ausprobiert, habe ich jetzt auch noch nicht, geht auch nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass es sinnvoll wäre und da ist dann auch Rolle von Schule und gerade von Grundschule und von Bildungssystem eben, ja, Kindern, wenn die Eltern es nicht von selbst initiieren, dass Kinder im jungen Alter möglichst viel verschiedene Sportarten ausprobieren, um eben auch die Sportart oder die mehrere Sportarten, sollten nicht so viele sein, damit die Schule nicht untergeht, zu finden, auf die sie Lust haben, in denen sie ein bisschen Talent haben, also auch gut sind und eben nicht die Gefahr laufen, irgendwie dann aussortiert zu werden und eben auch Lust haben, das auf einem Wettkampfniveau im Verein zu machen. Und ich gehe fest davon aus, oder es ist natürlich auch logisch, weil wenn du dir von vielen einfach, kannst du in deinem eigenen Umkreis jeder für sich machen, an alle Personen, die man kennt, ja, wer hat denn davon alle Sportarten ausprobiert? Wahrscheinlich, da kann man sich dauernd die Frage stellen, zum Beispiel Wasserball haben wahrscheinlich die wenigsten in ihrem Leben mal gespielt, aber vielleicht gibt es welche, die werden jetzt in der Wasserball-Nationalmannschaft. Aber nie ausprobiert. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel. Aber von den gerade gängigen Sportarten, wo man eben auch die Chance hat, ich meine, Fußball, Leichtathletik, kann man, ist eben einfach auch zu machen. Wenn man Trampolinspringen machen will, dann muss man erstmal gucken, wo da der nächste Verein ist. Aber von dem es eben viel gibt, sollten Kinder einfach möglichst viel schon ausprobieren. Und wenn Schule das leisten könnte, gerade schon in der Grundschule, viele Sportarten auszuprobieren, eng mit Sportvereinen zusammenarbeiten, um da zu vermitteln, bin ich der festen Überzeugung, dass wir noch viel, viel mehr Kinder dazu bringen könnten, aktiv Sport zu treiben und das auch in einem Sportverein zu tun. Ich glaube immer, bin der festen Überzeugung, dass auch Sportverein, gerade weil es Respekt, Teamgeist, Fairness und so vieles noch hoffentlich schult, wenn gut ausgebildete ÜbungsleiterInnen da sind, das auf jeden Fall auch ein Ziel sein sollte, gesamtgesellschaftlich, nicht nur der Sportverein des organisierten Sports selber. Und das würde viele, viele andere Probleme dann lösen, weil wir dann auch nicht so viele gesundheitliche Probleme von vielen Menschen im Alter hätten, weil nach wie vor einfach Bewegung und Bewegung durch Sport ja unter anderem auch dann irgendwann Leben retten kann und dafür sorgt, dass man eben auch im Alter noch viel, viel fitter ist und mit richtigen Angeboten. Früh ist das eben wichtig, weil wenn man mit 16 anfängt oder mit 17 irgendwie 10 Sportarten auszuprobieren, dann ist es auf jeden Fall viel, viel schwieriger, da noch irgendwas wie weit zu kommen. Und es muss abschließend dazu natürlich nicht das Ziel sein, dass für jeden, dass jeder in seiner besten Sportart so weit kommt wie möglich. Darum geht es nicht, aber, und das ist einfach bei Kindern und Jugendlichen halt besonders wichtig, fast alle Sportarten machen langfristig nur dann Spaß, wenn man gut dabei ist. So, weil das ist ja völlig logisch. Also klar, also man muss nicht immer besser sein als alle anderen, so, aber wenn man nur verliert, wenn ich sage, ich spiele jetzt Wasserball, ich spiele Tennis, ich spiele Fußball und ich sitze nur auf der Bank, ich darf nicht mitmachen, ich schalte beim Turnier sofort aus, ich verliere nur, dann kann einem die Sportart an sich irgendwie Spaß machen, aber dann verliert man langfristig, also wird die Quote dann riesig sein natürlich, die Lust und hört dann auf damit. Deswegen muss es auf jeden Fall auch ein Ziel sein, für alle eine Sportart zu finden, in der sie ein bisschen Talent für haben und gut drin sind, weil nur dann bleiben sie langfristig dabei und laufen dann auch keine Gefahr, irgendwie komplett aufzuhören mit Sport, weil immer noch verbindlich irgendwie, ja, ich habe Dienstag Training, ich habe Donnerstag Training, ich habe am Wochenende einen Wettkampf, ist dann eben klar auch hier und dann mal Druck und hat auch Nebenwirkungen, aber es ist so ein fester Sport steht fest im Wochenplan. Und zu sagen, ja gut, dann mache ich ja in meiner Freizeit, gehe ich Fahrrad fahren und laufen. Klar, kriegen auch ganz viele hin, aber ist dann eben schwieriger, dass sich das langfristig hält. Deswegen ist Sportverein, sollte, finde ich, ist auf jeden Fall ein Ziel, dass das Kinder und Jugendliche in einem Sportverein sind und eine Sportart machen, in der sie auch gut sind, damit sie langfristig dabei bleiben.
Mhm. Und da würdest du sagen, wäre es schon sinnvoll, dass man in der Schule mehr ausprobieren kann, Grundschule ja. Vor allem.
Genau, und ich finde, und das ist dann, weil das eine ist natürlich irgendwie Auftrag von Sportverbänden oder die Hoffnung, dass die das noch mehr forcieren. Und das andere ist letztendlich ist da eine politische Ebene, nämlich wie gestalte ich Sportunterricht oder wie integriere ich Sport im Bildungssystem? Und wenn ich mich an meine eigene Schulsportzeit erinnere, dann habe ich zu viel Referate gehalten, als dass ich selbst aktiv Sport gemacht habe. Klar, wenn ich Sportabitur habe ich nicht, aber mache, dann sollten da auf jeden Fall theoretische Aspekte auch eine Rolle spielen, je höher die Klassenstufe ist. Aber gerade in der Grundschule und Sekundarstufe 1, ja, sollte Sport eine viel höhere Rolle spielen und meiner Meinung nach auch mehr unterrichtet werden, also zeitlich mehr. Das ist natürlich auch in jedem Bundesland anders, ne? Bildung ist Ländersache, ist klar. Aber meistens sind es 2 Stunden nur pro Woche, ja, und dann weiß man, ja, bis alle umgezogen sind, bis ich den Barren aufgebaut habe und so weiter, wieder abbauen und so, bleibt da letztendlich wenig Zeit. Klassen sind sowieso, das wäre jetzt noch ein anderes Thema, viel zu groß und für Sport fällt es erst recht auf. Es kann eine Sportlehrkraft hat dann irgendwie 50 Minuten netto in der Halle Zeit, irgendwie Barrenturnen mit einer Klasse von 28 SchülerInnen zu machen. Wie soll das funktionieren? So, dann kann die, oder beim Hochsprung, dann kann man 2 Matten aufbauen, weil man passt nicht in die Halle und dann kann da jeder 2-mal springen in 50 Minuten. Also wir sollten für Sportunterricht müssen halt die Gruppen müssen kleiner sein, ja, und es muss, muss es mehrere Lehrkräfte geben, nicht nur eine Person, und es muss viel mehr Wahlmöglichkeiten geben, weil natürlich kann fast jeder Siebtklässler oder Siebtklässlerin sagen, ja, Fußball finde ich tendenziell interessant oder Fußball nicht oder Tennis ja, nein, wie auch immer. Es geht natürlich nicht darum, dass jeder jetzt gezwungen wird, hier 10 Sportarten auszuprobieren, sondern es sollte da viel mehr Wahlmöglichkeiten schon geben und dass eben die Chance kriegen, ja, okay, das finde ich interessant, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Ich will aber nicht 5 verschiedene Sportvereine beitreten, um mir das mal anzugucken, sondern ist doch super, wenn das in Schule funktioniert. Und dann können Schulen einfach mit Sportvereinen kooperieren und auch natürlich nicht da dann allein, dann soll nicht der Tennistrainer da ankommen und sagen, ja, jetzt übernehme ich hier eine Schulklasse, sondern in Zusammenarbeit mit der Sportlehrkraft und dass man sich da immer neue Sportarten ausprobieren kann, ja, und ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt bewerten muss, also warum es da unbedingt Noten geben muss im Sportunterricht. Es ist, wie gesagt, genug im Sportverein geht es dann um Ausgrenzung, Bewertung und gut, schlecht und so, dass gerade in Grundschule, ist ja auch in vielen oder sowieso in Grundschulen, nicht in allen Ländern so, dass es da Noten gibt, aber in weiterführenden Schulen finde ich das sehr kritisch. An sich aber das Wichtige ist, dass es einen viel höheren Stellenwert findet, also kleinere Klassen, mehr Zeit für Sportunterricht, mehr Fokus darauf und gute SportlehrerInnen und ja, am besten auch mehrere für eine Gruppe, die auch wirklich verschiedene Sportarten anbieten und es sehr interessengeleitet ist und nicht im Kerncurriculum steht das und das will ich jetzt hier irgendwie abarbeiten, sondern wirklich der Fokus von Sportunterricht darauf, dass jede Lehrkraft, Sportlehrkraft sich Frage stellen sollte, okay, wie kriege ich es hin? Ich habe hier jetzt 20 Kinder und ich habe ein Jahr Zeit, so und so viele Stunden, wie kriege ich es hin, dass möglichst viele von denen in diesem Jahr, irgendwie, wenn sie noch nicht in irgendeinem Sportverein sind oder irgendeine Sportart machen, eine Sportart für sich finden, auf die sie Lust haben und die sie auch außerhalb von Sportunterricht machen. So, und der Fokus ist das aber nicht, sondern der Fokus ist hier, ich habe ein Kerncurriculum, ich muss das irgendwie abarbeiten und hinterher soll ich den Kindern noch Noten geben, wie gut sie das machen. Ob die, ist völlig egal, jetzt steht irgendwie im Programm Handball und ich habe da welche, die machen Handball im Sportverein und finden Handball super und ich habe andere, die wollen überhaupt nicht, die interessieren sich gar nicht für Ballsportart, die machen, was weiß ich, gern Trampolinspringen oder Eisschnelllaufen. Ja, die können gern Handball, haben da auch keine Lust. Ja, kriegen die dieses Semester eine 4 in Sport. Die haben noch keine 4 in Sport verdient, sondern die haben jetzt, dann sollen die aufs Zeugnis Handball schreiben, wenn wir das gerade hatten. Und dann sollen im nächsten Semester Bodenturnen da drauf schreiben. Aber dann heißt dieses Fach Sport und in allen Bundesländern steht was anderes im Kerncurriculum und auch die guten Lehrkräfte, und ich kenne, weil ich das mein FSJ eben an der Schule gemacht habe, an dem Gymnasium, mit teilweise mehreren oder mindestens 2, 3 richtig, richtig guten SportlehrerInnen, von denen ich auch viel gelernt habe, die gute Konzepte hätten und auch um die Situation wissen, aber das nicht machen können, weil am Ende stehen sie da, müssen Noten verteilen und müssen das auf der Grundlage, was passiert ist und was im Kerncurriculum steht. Und das ist einfach schade und nicht wohl durchdacht, und es gibt leider, oder ich stelle zu wenig fest, dass es Änderungen gibt. Es gibt bestimmt dann immer einzelne Schulen, die das irgendwie progressiver macht. Es ist auch garantiert in einigen Ländern besser als in anderen. Ich habe natürlich da auch keine Gesamtübersicht, weil ich es nur für mich bewerten kann und von den Gesprächen, die ich dazu irgendwie geführt habe. Es ist wieder auch mit Problematik, dass das Bildung eben Ländersache ist, dass überall anders ist, was per se nicht schlecht ist, wenn es halt überall gut gemacht wird. Und das wird es leider nicht. Deswegen Riesenansatzpunkt Sport im Bildungssystem, in Grundschule, auch schon davor und weiterführenden Schulen, dass man da den Fokus viel stärker noch auf den schulischen Sportunterricht legt.
Und würdest du dir wünschen, dass es nicht bewertet wird, damit der Anreiz, Sport für sich zu machen, größer ist?
Ja, nicht nur deswegen. Also ich finde, auf jeden Fall ist es eben, was ich gerade schon gesagt hatte, auch, es wird ja dann immer irgendwie eine andere Sportart gemacht und die wird dann insgesamt als Sport bewertet. An sich finde ich aber nicht, dass man schlechter oder besser, also schlechter irgendwie 4, besser 2-1, was auch immer, darin sein kann, sich zu bewegen. So, sondern es ist einfach unfassbar wichtig für die Gesundheit und für den Körper, sich zu bewegen und Sport zu machen. So, und es ist dann völlig egal, ob man beim Handball irgendwie von 10, 7 Metern 7 reinwirft oder nur 2 oder was auch immer oder beim Bodenturnen irgendwie die nicht die perfekte Kür macht und irgendwer, der lange Turnen macht, das besser macht, sondern es geht darum, sich zu bewegen und das möglichst gut anzunehmen. Ja, und von mir aus kann man da irgendwie hinterher das irgendwie textlich bewerten und klar gibt es auch Leute, man sollte sich auch an Sportarten, zu denen man noch keinen Bezug hatte, irgendwie das annehmen, und wer sich dagegen komplett sträubt, dann kann man das irgendwie anders bewerten, aber das an Noten festzumachen, finde ich in Schule völlig unnötig und hilft einfach auch nicht. Können wir vielleicht dazu gleich noch einen Nachtrag, weil im Sportverein, im Sportverein passiert ja genau genau das. Mhm. So, wenn ich sage, okay, ich merke, jetzt kommt in einem Halbjahr Handball und ich merke, oh, ich bin ja super gut da drin. Ich würde jetzt bestimmt eine 1 kriegen oder kriege ich aktuell auch, weil es eben Noten noch gibt, größtenteils. Ja, nee, dann melde dich doch im Sportverein an, wo Handball ist, fang da an mit Handball. Dann hast du da deine Bestätigung, weil du ganz schnell irgendwie in der A-Jugend oder B-Jugend oder was auch immer spielst. Und die Bewertung im Anführungszeichen oder die Einstufung nach Leistung, wie das ja letztendlich ist, von diesen Noten, findet ja dann im Sportverein statt. Mhm. So, und das ist dann der Leistungsaspekt. Und dass man den in Schule bewertet, finde ich falsch, weil zu Sport gehört eben nicht nur Leistung, sondern ganz viele wichtige Werte wie Respekt, Fairness und so weiter. Und das ist mir noch nicht so bekannt, dass das dann irgendwie bewertet wird. Genau, dazu noch der Nachtrag, was halt natürlich Noten auch noch schwieriger macht. Es gibt natürlich Kinder, die vor der Problematik stehen, dass sie Eltern aus dem Elternhaus kommen, die leider nicht so viel Wert auf Bewegung und Sport und auch Ernährung natürlich noch Riesenfaktor dabei legen und von der Körperlichkeit halt schon in Grundschule, im Grundschulalter unsportlich sind. So, und das, was ja passiert, ist, sind meistens ja weniger dann in der Klasse, die unsportlich sind. So, wenn dann Völkerball gespielt wird, stehen die nur an der Seite. So, es findet der ganze Sport, die werden im schlimmsten Fall, wenn auch noch Mannschaften gewählt werden, wenn sowas noch stattfindet, was pädagogisch absoluter Quatsch ist, werden die als Letzte gewählt und es findet dann schon im Sport durch eine aktive Ausgrenzung statt, dann passiert natürlich erst recht nicht, dass sich der 7, 8, 9-Jährige dann irgendwie hinterher sagt, ja, jetzt bin ich ja motiviert, in den Sportverein zu gehen. Mhm. Nee, und ist halt nicht. Und dass die ja sozusagen bestärkt werden durch Sportunterricht, sind ja die Kinder, die ohnehin schon sportlich sind, ohnehin schon mindestens eine Sportart nebenbei machen und athletisch sind, was auch immer, und dann im Sportunterricht gut abliefern, eine 1 haben, das super finden, teilweise vielleicht auch noch raushängen lassen und so. Und die, für die es nötig wäre, weil sie eben noch nicht im Sportverein sind, noch nicht in ihrer Freizeit laufen gehen, Fahrradfahren, was auch immer, sondern sich viel zu wenig bewegen und damit noch im Alter viel, viel mehr Probleme kriegen würden, dass deren einziger Zugang zu Sport ist, weil Schulpflicht, so, ist der Sportunterricht. So, und auf die sollte ja dann der Fokus gelegt werden. Wie kriege ich es hin, dass die auch anfangen, gerne Sport zu machen, sich gerne zu bewegen und dabei bleiben, außerhalb von diesem Unterricht. Und das ist eben größtenteils nicht der Fall, sondern es sorgt eher noch mehr dafür, dass die keine Lust haben. Und wenn die dann im schlimmsten Fall auf dem Zeugnis auch noch irgendwie in der Früh eine 4 kriegen in Sport oder sogar, ich hoffe, dass es wenig Lehrkräfte tun, eine 5 Kindern dann in Sport zu geben, dann gute Nacht. Dann sind die natürlich da erst recht nicht zu motiviert. Und aktuell ist das im größten Teil so, dass, um das zu verhindern, das beruht darauf, dass es einzelne gute SportlehrerInnen gibt, die sich aktiv darum kümmern. Aber es gibt kein wirkliches Konzept und ich finde auch, dass man das ehrlich diskutieren sollte und sich die Frage stellt, okay, also wie gesagt, sind sowieso 30 Kinder in der Schulklasse, sind sowieso zu groß und für Sportunterricht erst recht. Aber wie teile ich diese Gruppen ein? Ja. So, ergibt es Sinn, die in der, mal sagen wir jetzt mal 5. Klasse, das sind dann alle so 11, 12, ja, ergibt es Sinn, die 10, 15, die Top-Sportler sind im Sportverein, sind Fußball spielen, Handball spielen, Turnen machen, was weiß ich, sollte eigentlich immer verschiedene Sportarten aufzählen, sorry. Ergibt es Sinn, die mit den 3, 4, die das nicht machen, die unbeweglich sind, die unsportlich sind, zusammen irgendwie dann in einer Gruppe zu nehmen? Oder das ist ja eine unfassbar riesen Herausforderung für die Sportlehrkraft, gerade bei Kindern in dem Alter, die natürlich dann nicht die Sensibilität haben, das hinzukriegen, da zielgruppenorientierten Unterricht zu machen. Ich meine, das ist schon so, kennen das wahrscheinlich, Mathe ist immer das beste Beispiel, kennen alle aus dem Matheunterricht, ja, dann fangen wir auf einmal mit dem und dem Thema an und nach einer Doppelstunde, die Hälfte hat es verstanden, die andere Hälfte hängt völlig hinterher und die Lehrkraft ist sofort überfordert damit irgendwie, bei 30 Leuten irgendwie, also es müsste viel individueller sein, sonst sind alle ganz schnell auf einem unterschiedlichen Stand. Das ist ja Mathe das typische Beispiel für. Und, oder wird immer Mathe ist das typische Beispiel genommen. Ich finde, das viel krassere Beispiel ist Sport. In keinem anderen Fach gibt es, da musst du noch nicht mal eine erste Stunde Sport geben, sondern die Kinder kommen in die Halle in der ersten Sportstunde und die sind sofort auf einem komplett anderen Leistungsstand. Mhm. So, das ist in keinem anderen Fach so und trotzdem werden sie alle gemeinsam unterrichtet und die Lehrkraft, wie soll das funktionieren? So, und deswegen, und ne, dann könnte man sagen, okay, hier die Schwachen machen eine Gruppe, die Starken machen eine Gruppe, Mittlere machen eine Gruppe. So, es ist dann auch erstmal, dann sagt man offensichtlich, okay, ihr seid unsportlich, ihr kommt jetzt dahin und ihr seid sportlich, ihr kommt dahin. Das ist erstmal so betrachtet natürlich auch nicht die ideale Lösung. Ich finde, man sollte es aber zumindest diskutieren, weil die andere Lösung ist definitiv auch irgendwie nicht perfekt und mir ist es dann tatsächlich lieber, unsportliche Kinder, die keinen Spaß am Sportunterricht haben und die auch nicht gut drin sind und sonst sich nicht viel bewegen, wissen das. So, die merken auch, dass sie beim Wenn gewählt wird, Letztes gewählt werden. So, die wissen das und dann ist es auch letztendlich egal, ob man das nur, alle wissen das, oder ob man dann sagt, komm, wir machen die Gruppen und wir machen da den Fokus bei den wenig Sport machen, darauf irgendwie erstmal was an Bewegung zu finden. Die sollen erst schon irgendwie machen, was sie wollen, irgendwie mit ganz anderem Ansatz rangehen und dann kann man bei den Top-SportlerInnen dann anfangen mit hier, so, da ist ein Rec und macht mal 20 Salti oder was auch immer und da auf Leistung sozusagen Sportunterricht machen. Weil wenn man das nur auf die Schwächeren anpasst, dann sind natürlich die sportlichen Kinder völlig unterfordert. Deswegen, ich finde, ich will das jetzt nicht sagen, ich sehe es sofort so, man sollte das trennen, aber ich finde, man sollte das diskutieren, wie man allgemein im schulischen Sportunterricht Gruppen einteilt, Klassen einteilt und nicht einfach pauschal, okay, das ist Klasse 4a, Klasse 4a macht so Mathe, so Englisch, so keine Ahnung was, Klasse 4a macht auch so in der Gruppe Sport. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, oder offensichtlich findet es ja statt, funktioniert, aber es könnte viel, viel, viel besser funktionieren.
Ja, ich kann dir da absolut ein Recht geben. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir es nicht sogar so gemacht haben, dass es dann irgendwann so war, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, Handball, stellt euch mal quasi in der Reihe auf und schätzt euren Leistungsstand ein. Mhm. Die im Verein schon spielen, die sind dann quasi da am anderen Ende der Halle und die Neulinge sind, die sind hier, die kriegen noch eine Referendarin an die Hand und die üben das quasi von vorne. Das fand ich einen guten Ansatz. Mhm. Und es gab auch super viele Sachen, wo ich total demotiviert aus dem Sportunterricht gegangen bin. Also zum Beispiel jetzt Handball konnte ich gar nichts mit anfangen. Überhaupt Ballsportarten sind nicht so mein Ding. Und dann hatten wir in der zweiten Hälfte des Jahres irgendwie Akrobatik. Das hat mir Spaß gemacht. Da war ich gut drin. Am Ende hatte ich trotzdem eine schlechte Note auf dem Zeugnis, was mir auch den Notendurchschnitt wieder verhunzt hat, wo ich mir dann auch dachte, muss das jetzt sein? Weil irgendwie die eine Disziplin habe ich ja hinbekommen. Das mache ich auch in meiner Freizeit sowieso schon im Verein eben. Und dann da aber einfach demotiviert zu werden, dadurch, dass man eine schlechte Note bekommen hat, nimmt einem ja auch irgendwie den Spaß eben am Sportunterricht und vielleicht im schlimmsten Fall überhaupt am Bewegen, weil man nur verglichen wird und eben aufs Abstellgleis gestellt wird im Prinzip, wenn man eben nicht die Leistungen erbringt, die man fürs Curriculum leisten müsste.
Ja, so, ja. Also, genau so ist es.
Genau, pädagogisch und bildungspolitisch auf jeden Fall noch ausbaufähig. Dann haben wir das Thema, glaube ich, wirklich ausführlich diskutiert, richtig?
Ja.
Was hast du denn noch auf deiner schlauen Liste? Wie wär's denn mit dem Thema Olympia?
Olympia.
Genau, wir sind uns einig. Ja, die diesjährigen Olympischen Spiele wurden verlegt, richtig?
Genau, Tokio 2021 statt 2020.
Mhm.
Ja, genau, es reicht, Olympia reicht als Stichpunkt. So.
Genau, fang mal an zu reden, ich glaube, da fällt dir was zu ein.
Genau, ja, ich finde erstmal, genau, das habe ich einleitend nicht ganz gesagt, ich finde das super gut. Am Anfang, klar, auch gerne ein paar Sachen zu mir an sich, geht es mir aber darum, irgendwie eben sportpolitische Themen irgendwie besser transparent zu machen und zu erklären und dass man sich damit aktiver auseinandersetzt und es ist super, dass ich da die Gelegenheit hier bekomme. Deswegen habe ich auch, du hast ja angesprochen, sozusagen ein paar Impulse gegeben, weil ich mich freue, wenn es die Chance gibt, solche Themen auch anzusprechen. Und Olympia ist immer ein riesengroßes Thema und so insgesamt in Gesellschaft und Politik eben auch natürlich für meine Partei. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, Olympische Spiele und Olympische und Paralympische Spiele, soll man dazu sagen, finden ja alle 4 Jahre die Sommerspiele, alle 4 Jahre die Winterspiele statt. Und das IOC, das Internationale Olympische Komitee, veranstaltet die gemeinsam mit den Ländern, in denen sie stattfinden. Und klar muss einfach sein, weil es natürlich ganz, ganz viel zu Recht kritische Stimmen, besonders aus Journalismus, aber auch aus der Gesellschaft gibt. Olympische Spiele, alles finanziell Katastrophe, alles dürfen wir niemals, nicht in Deutschland und insgesamt alles Olympische Spiele ganz schlimm, Sport steht gar nicht mehr im Vordergrund. Alles nicht falsch, es gibt die Entwicklung, es gibt ganz viele negative Entwicklungen und ganz viel muss verbessert werden. Aber was klar sein muss, das IOC wird immer, immer ein Land finden, in dem die Olympischen und Paralympischen Spiele stattfinden. So, und wenn wir in Deutschland und andere fortschrittliche Länder, von denen man meint, die könnten das ja gut ausrichten, sagen, nee, die Entwicklung vom IOC, was da alles passiert, Korruptionsskandale, Menschenrechtsverletzungen, schaut man nach Rio, die letzten Spiele und so, das ist, die vorletzten Spiele, das, die letzten Spiele, ja, das wollen wir nicht unterstützen und das kommt für uns nicht in Frage. Dann bedeutet das eben, dass die Spiele bald irgendwie nach Katar und was weiß ich vorgehen und wenn Deutschland die Olympischen und Paralympischen Spiele ausrichtet, dann wäre das mit dem, wenn man das schlechteste Finanzierungskonzept, was uns einfällt, das schlechteste Nachhaltigkeitskonzept, was uns einfällt, das schlechteste Infrastrukturkonzept, was uns einfällt, wenn sich alle Mühe geben, in Deutschland das so schlecht wie möglich zu machen, dann wäre es immer noch besser, als wenn sie in Katar stattfinden, weil die deutschen Standards allein schon ganz andere sind und wir gar nicht Menschen in den Bauwerken so ausnehmen könnten und nicht solche Menschenrechtsverletzungen begehen könnten, sondern weil wir hier in Deutschland mal eine viel, viel bessere Grundlage haben, wie auch in Frankreich, Großbritannien und weitere irgendwie fortschrittliche Länder und solche Staaten wie Katar, ja, die, denen ist es egal, geht es um politische Machtverhältnisse, hier, wir können Olympische und Paralympische Spiele ausrichten und dann zu sagen, nee, wir machen das hier nicht und haben irgendwie die Hoffnung, dass die Olympischen Spiele nirgends stattfinden, das wird halt nicht funktionieren und das IOC ist eben, die werden wen finden und im Zweifel glaube ich schon auch, dass die auch lieber wollen, dass es nicht nur bessere Presse kriegt, sondern auch wirklich nachhaltigere, soziale, faire Spiele sind, aber es hat sich eben gezeigt, gut, im Zweifel machen sie, vergeben sie, oder es gilt ja für alle große Sportvergelände, im Zweifel vergeben sie sowas auch nach Katar, jetzt mit der Fußball-WM, die ansteht, nach Rio und so und die wissen natürlich vorher, dass da nicht alles perfekt laufen wird. Und deswegen finde ich, das ist also auf jeden Fall meine persönliche Überzeugung, und da kann ich leider in Klammern noch nicht für meine Partei, auch nicht für kein Gremium sprechen, feste Überzeugung, dass es ein Ziel sein muss, ein politisches Ziel und gerade auch von uns Grünen, dass Olympische Spiele, Olympische und Paralympische Spiele in diesem Land stattfinden. So, und mit der Herangehensweise, ja, wir wollen das und wir wollen, dass die ein Top-Nachhaltigkeitskonzept haben, Top-Finanzierungskonzept, dass alles, was neu gebaut wird, hinterher gut genutzt wird, dass das bei der Stadtplanung mitgedacht wird, dass nicht irgendwie deswegen Leute aus ihren Wohnungen geschmissen werden, dass alle großen Sachen und kleinen Sachen bedacht werden, dass das ein Ziel sein muss, dass es so ist. Und ich habe leider bei insgesamt in der Gesellschaft und auch in meiner Partei häufig den Eindruck, dass nicht dafür geworben wird und dass geschaut wird, wie kriege ich das hin, dass es unsere Kriterien, unsere quasi grünen Kriterien für Sportgroßveranstaltungen erfüllt, die wir gedanklich haben, die sind wir gerade übrigens auch dabei, die mal zusammenzuschreiben, aber die ja irgendwie klar sind, sondern dass eher das Ziel ist, ich suche die ganze Zeit Gründe, und davon gibt es ja leider auch was, warum das auf gar keinen Fall hier stattfindet, warum wir auf gar keinen Fall darüber nachdenken sollten. Und das wird in den nächsten Jahren ja ganz, ganz konkret, weil 2032, die sind ja noch nicht vergeben, also 24 Paris, 28 LA, und 32 ist noch nicht klar, wo die Sommerspiele stattfinden. Und da gibt es ja eine aktive Bewerbung von Rhein-Ruhr und unsere grüne Fraktion in NRW, dem prinzipiell auch erstmal offen gegenübersteht. Und das sich überhaupt erstmal anzuschauen, damit zu beschäftigen. Und da gibt es auch schon innerhalb der Partei und natürlich auch irgendwie medial und so ist auch alles okay, schon Kritik daran. Und Kritik ist auch okay, wenn man aber dem auch die Chance gibt, irgendwie, dass es was wird. Wenn man daran geht mit Nein, das wollen wir nicht, dann ergibt sich die Problematik. Das ist, deswegen, mir ist es immer lieber, es gilt insgesamt, es gilt besonders für dieses Thema, lieber wir finden eine okaye Lösung, wo wir mit beteiligt sind, aber halt nicht mit allem zufrieden sind, als wenn wir sagen, nee gut, wir verkaufen gar kein Ideal, wir sagen nur so, wie wir uns das vorstellen, und wenn es so nicht ist, dann sagen wir, nee, dann machen wir das hier nicht, in dem Fall halt die Spiele, und dann geht es irgendwo anders hin, während dann irgendwie die WM in Katar oder was weiß ich stattfinden, regen wir uns den ganzen Tag dann in Interviews oder was weiß ich darüber auf, wie schlimm das da alles ist, vergeben aber die Chance irgendwie es selbst mitzuhelfen, besser zu machen. In Opposition natürlich auch schwierig, aber mit einer Partei mit Regierungsanspruch, die wir sind, seit ja jetzt ein paar Jahren, finde ich, dass wir an sich Sportgroßveranstaltungen und besonders auch Olympischen und Paralympischen Spielen offen gegenüberstehen sollten und viel Gas geben sollten, mitzuarbeiten mit den Verbänden im konstruktiv-kritischen Dialog, dass die eben nicht nur unsere Kriterien, sondern einfach soziale und nachhaltige ökologische Kriterien erfüllen.
Ja, genau. Ich meine, wenn man was verändern will, sollte man selbst sich dran beteiligen und nicht nur von außen meckern.
Genau.
Macht ja wenig Sinn. Okay. Hast du sonst noch was zum Thema Olympia auf dem Herzen?
Ja, Das können wir viel weiter ausführen. Ich glaube, das ist so erstmal die Botschaft, die auch schon, je nachdem, wer sich das dann alles anschaut, schon auf genug Kritik stoßen wird. Weil ich weiß, dass das eben viele insgesamt in der Gesellschaft und auch in der Partei nicht so sehen, weil sie, es ist schon so, dass die großen Sportvereine schon 20.000 Chancen hatten und nicht erst die zweite Chance irgendwie und das immer wieder halt irgendwie verbockt haben und der Glaube nicht da ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da offen mit umgehen müssen und hoffe, da noch weiter Überzeugungsarbeit auch lassen zu können. So kann man das, denke ich, abschließen. Ja.
Okay. Jetzt sind wir tatsächlich noch nicht dazu gekommen, alle Themen der schlauen Liste abzuarbeiten. Was wäre denn noch ein Wunschthema?
Ja, ein Wunschthema von mir, dann schaue ich da gerade durchaus auch nochmal drauf. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Wunschthema ist, aber...
oder ein wichtiges Thema, ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte.
Also für mich, dann sage ich einen Satz zu dem für mich, finde ich, noch sehr wichtigen Thema und dann aber über das Thema, was noch interessanter ist für potenzielle ZuhörerInnen. Okay. Also was ich sehr wichtig finde, wir sollten grundsätzlich, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, drüber nachdenken, wie sieht der moderne Sportverein der Zukunft aus? Also wie ändern wir da was an Strukturen? Das heißt nicht nur hier Frauenquote, hier mehr MigrantInnen, mehr aus sozial Schwächeren, dass die kostenlos Bus und Bahn fahren können. Das sind alles nur Einzelmaßnahmen. Es geht insgesamt darum, dass wir darüber nachdenken, wie ist ein Sportverein aufgestellt? Die Strukturen, die wir aktuell haben mit Vorstand, Abteilungsleitung und so, sind alles irgendwie, die ganzen Satzungen von Sportvereinen sind gefühlt 2 Jahrzehnte alt und es ist alles sehr, sehr alte Strukturen und wir müssen es hinkriegen, dass insgesamt dafür viel mehr Transparenz, viel bessere Kommunikation drin ist. Und in der Gesellschaft, ich meine, wir können hier auf die Straße gehen und Leute fragen, wofür steht DOSB? Und ganz viele werden das nicht wissen. Dabei ist jeder dritte Mitglied im DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, der ist der Dachverband aller Sportverbände, 27 Millionen Menschen, das ist ein Drittel in Deutschland, ist Mitglied in einem Sportverein, hat aber keine Ahnung, Großteil davon, wie denn die Strukturen des organisierten Sports aussehen. Sportverein, Landesverband, Deutscher Olympischer Sportbund und wie das überhaupt aussieht. Und das finde ich total erschreckend, ich sehe es an mir, ich habe Sportmanagement studiert oder studiere es ja immer noch und habe eigentlich auch erst in meinem 4. Semester, als ich das Praktikum da gemacht habe, das richtig begriffen. So, und das ist auch noch Kritik an meinem Studium, das ist gar nicht mehr. Aber insgesamt, so, ich bin seit vielen Jahren irgendwie im Sportverein engagiert oder viele, die auch irgendwie Sport machen im Verein. Klar, es welche, die sagen nur hier, ja, ich bin da einmal die Woche, sonst es interessiert mich alles nicht, nicht mal mein eigener Verein, was er sonst macht, interessiert mich alles okay, aber das ist ja eine kleine Schicht. Der größte Teil müsste einfach da viel besser mal informiert werden, man müsste da mal über nachdenken und insgesamt, wie sieht der Sportverein der Zukunft aus. Gibt es auch viele kluge Leute, die sich damit beschäftigen, aber dazu vielleicht was anderes dann mehr. Also das letzte große Thema, was sicherlich interessant ist, Thema E-Sport. Genau. Also was, bei E-Sport dauernd wird irgendwie drüber gesprochen. Was glaubst du, worum es geht? Beide?
Ja, gute Frage tatsächlich. Ich würde denken, dass das elektronischer Sport quasi ist, dass es da vielleicht um sowas geht. Na gut, Schach ist jetzt auch wieder analog und nicht digital, aber dass auch Gaming eben anerkannt wird vielleicht.
Ja. Anerkannt, was meinst du mit anerkannt? Als was? Als Sport.
Als Sportart, ja. Genau. Das wäre so das Einzige, was ich damit verbinde. Also, dass eben Gaming mit dem Computer oder mit der Konsole vielleicht als Sport anerkannt wird.
Genau.
Ist das richtig?
Das ist, genau, ich glaube, das ist sehr repräsentativ und das, was ankommt in der Gesellschaft, die Diskussion, ist E-Sport Sport?
Ja.
So, und das ist das, was irgendwie transportiert wird und das ist überhaupt nicht die Frage. So, also, oder das sollte nicht die Frage sein, weil das ist eigentlich völlig egal. Das kann jeder für sich bewerten. Also ich kann ja auch sagen, also für mich ist Schach kein Sport. Aber es ist völlig egal, ob ich finde, dass Schach Sport ist. Ich kann auch sagen, Fußball ist kein Sport. Es ist völlig egal, weil jeder, also Bewegung ist irgendwie klar, was Bewegung ist. Und aber was als Sportart gilt, wir haben den Deutschen Olympischen Sportbund eben, der nimmt Mitgliedsverbände auf. Damit sagt er aber auch nicht, was sind Sportarten, was sind keine Sportarten, sondern nur dieser Mitgliedsverband ist bei uns Mitglied und ist die Voraussetzung, um als olympische Disziplin, weil das ist das Einzige, was wir trennen können, olympische Sportarten, was an sich Sport ist, ja, jeder für sich entscheiden und deswegen diese Diskussion, ist E-Sport Sport? Ja, gibt es welche, die sagen, es ist Sport, gibt es welche, die sagen, es ist kein Sport. Was soll jetzt passieren? Soll jetzt irgendwie der Staat, soll jetzt Angela Merkel höchstpersönlich als Bundeskanzlerin entscheiden, ja, ist es oder ist es nicht? Das ist völliger Quatsch, die Diskussion. Die Diskussion, um die es politisch geht, und das klingt dann ein bisschen juristisch, aber das ist wirklich die wichtige, ist Gemeinnützigkeitsrecht. Wir haben aktuell, es gibt ein BGB, Bürgergesetzbuch, haben alle schon mal gehört, da gibt es eine Abgabenordnung zu steuerbegünstigten Zwecken. So, steuerbegünstigte Zwecke sind halt, man muss weniger Steuern zahlen, als man eigentlich sonst wo zahlen muss. So, das haben zum Beispiel Sportvereine, das haben alle möglichen NGOs und ehrenamtliche Strukturen, dass man eben steuerbegünstigt ist und viel weniger Steuerleistungen zahlt. So, und da gehört zum Beispiel der Sport zu. Deswegen Sportvereine haben dementsprechend geringere Abgaben, weil sie eben zu bürgerschaftlichem Engagement oder was auch immer dazugehört und eben ja, vom Staat bevorzugt werden gegenüber anderen, was ja völlig richtig ist. Und es gibt 21 verschiedene Zwecke in dieser Abgabenordnung, also 21 verschiedene Zwecke und einen davon muss man erfüllen, um eben steuerbegünstigt zu sein. So, und da ist dabei Denkmalpflege zum Beispiel, da ist dabei irgendwas in Geflüchtetenhilfe, Katastrophenschutz und so weiter. Und ein Paragraph, oder nee, es sind 26 insgesamt und ein Paragraph, das ist Paragraph 21, ist Förderung des Sport und in Klammern Schach gilt als Sport. So, wie das da historisch reingekommen ist, habe ich leider auch noch nicht rausgefunden. Dafür müsste man mal alle Änderungen im BGB entfinden, wann das da auftaucht. In der Ursprungsfassung taucht es jedenfalls noch nicht auf. In der letzten, dann irgendwie Anfang 2000, taucht das irgendwie auf. Es muss irgendwann passiert sein, weil es da anscheinend eine Diskussion gab. Das heißt, die Gesetzesgrundlage ist eben die Förderung des Sport. Das heißt, ein Verein muss nachweisen, ja, das ist hier Sport, dann wird vom Finanzamt eben weniger Steuern, bla bla. So, und wenn Fußball ist Sport, ist im DOSB aufgenommen und so weiter. Und es geht eben jetzt bei E-Sport um die Thematik, ist E-Sport auch, darf das auch steuerbegünstigt sein? Also steht das da auch mit drin, ist das gemeinnützig? So, warum ist das wichtig? Aktuell ist es eben nicht so, weil es quasi aktuell nicht als Sport gilt. So, und deswegen könnte man eben schreiben, in Klammern, Schach und E-Sport gilt als Sport. Wollen aber viele nicht, will der DOSB auch nicht, ist okay, muss man nicht unbedingt machen. Was man eben machen könnte, ist die Förderung des Sport und E-Sport. Damit trennt man es bewusst und man hat die gleiche Folgewirkung. So, die entscheidende Frage ist ja, warum will man, oder wollen nicht alle, wir als Partei wollen das größtenteils, ich will es unbedingt, dass das gemeinnützig wird. Es geht nicht darum, dass, jetzt ist E-Sport gemeinnützig, jetzt fangen alle Leute, die eigentlich, weil ich ganz persönlich, ich finde E-Sport ist kein Sport, wie gesagt, ich finde auch E-Sport ist absolut nichts, was man jetzt irgendwie wofür sorgen muss, dass mehr Leute E-Sport machen. Ich finde es viel, viel wichtiger, als ich ja vorher gesagt, dass Kinder sich aktiv bewegen und das ist für mich nicht an der Konsole spielen. Und klar, es gibt Hochleistungs-E-Sportler, die machen da irgendwie, aber wenn irgendwie Kinder da irgendwie nachts 8 Stunden, keine Ahnung, was zocken, das hat nichts mit Sport zu tun. Die Tatsache ist eben, die tun das ja jetzt auch schon, die tun das so oder so. Und wenn man es gemeinnützig macht, gibt es die Chance, dass es Vereine, da gibt es ja jetzt vereinzelt schon, die das dann irgendwie anders lösen rechtlich oder bei denen es Grauzone ist, dann gibt es die Chance, dass man Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, dass sie das in einem Sportverein machen. So, das heißt, die machen das nicht zusätzlich oder die hören deswegen nicht mit anderen Sportarten auf, sondern die machen das genus, statt dass sie es jetzt ganz doll Klischee, aber um das mal darzustellen, dann macht der 14-Jährige nicht irgendwie, zockt nicht von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens 7 Stunden am Stück bei 2 Packungen Chips und 3 Cola irgendwie seine Ego-Shooter-Spiele, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, sondern er, das ist natürlich die Idealvorstellung, aber ich kann mir vorstellen, dass das klappen kann, ist in einem Verein, muss ich auch nicht, den können E-Sport-Verein nennen, muss nicht mehr ein Sportverein sein, und die sind auch steuerbegünstigt, können das auch gemeinnützig machen, das heißt, sie können auch ÜbungsleiterInnen anstellen, die können auch Präventionskonzepte machen, sie können JugendleiterInnen machen und die können dann eben, gibt es vereinzelt schon ein paar E-Sport-Vereine, die das irgendwie rechtlich anders lösen, die dann eben vor Ort Gaming-Konsolen haben und so. So, Vorteil, die achten dann darauf, dass der 14-jährige Spieler ab 14 spielt oder 16 ab 16, wie auch immer da die Altersgrenzen sind, die achten darauf, dass er es nicht 7 Stunden am Stück tut. Im Idealfall kümmern die sich auch darum, dass man sagt, okay, wir machen hier 2 Stunden E-Sport-Training, wenn man das dann so nennen will. Das heißt, wir machen 1 Stunde, dann gehen wir eine Viertelstunde laufen und machen nochmal 3/4 Stunde. So, natürlich Idealvorstellung, wird wahrscheinlich dann in der Realität auch nicht tatsächlich immer so stattfinden. Aber die machen das gemeinsam mit anderen. Da entstehen dann soziale Strukturen. Da gibt es halt die Möglichkeiten, die es sonst halt im Verein auch gibt, dass man sich miteinander vernetzt, eben auch dann in der analogen Welt. Und das eben unter Aufsicht geschieht und es eben Präventionsarbeit geben kann. Suchtprävention ist dann ein ganz wichtiges Thema. Und das wird eben durch diese aktuelle gesetzliche Regelung, dass es E-Sport-Vereine, die es machen wollen, Gefahr laufen, dass sie nicht gemeinnützig sind und eben mega viel Steuern zahlen müssen. Das wird verhindert und da wird gesagt, dann kommen so Argumente wie, ja, wir wollen Amokläufe verhindern, weil die Leute Ballerspiele machen. Wir wollen nicht, dass alle Kinder jetzt statt richtigen Sport nur noch E-Sport machen. Ja, den machen sie trotzdem. Machen sie nur gerade halt zu Hause alleine, viel zu lange, ohne Suchtprävention, ohne ÜbungsleiterInnen. Wenn man das ändern würde, würden natürlich nicht alle sofort dann irgendwie in Vereine gehen, aber es gibt bestimmt welche, bei denen das funktionieren würde und es geht dadurch nichts verloren, sondern man gibt dem die Chance und warum das nicht längst geschehen ist, ist die große Frage und ich hoffe, dass sich das sehr, sehr bald ändert und wenn man nicht will, dass man eben E-Sport als Sport nennt, dann kann man einfach schreiben, die Förderung des Sport und E-Sport. Man kann auch, nicht so elegante Lösung ginge auch noch, einen zusätzlichen Artikel nehmen, Förderung des E-Sport. Man schreibt das da einfach direkt rein, dann ist die Gesetzeslage klar und das ist eben die eigentliche einzige wirklich relevante Diskussion in diesem Ganzen und medial, oder nee, nicht nur medial, sondern in der Gesellschaft was ankommt, weil Politik es auch leider nicht hinkriegt, das mal transparent rüberzubringen, geht es um die Frage, ist E-Sport Sport? So sind aber auch sämtliche Medienberichte dann immer nicht sämtliche, aber die nicht so differenziert sind, aufgebaut. Und das ist eigentlich schade, weil eigentlich liegt die Lösung näher, als es kommuniziert wird.
Krass, ich wusste das nicht. Du hast ja gehört, was ich da von mir gegeben habe. Ja. Und das klingt wirklich gut, wenn man da einen Rahmen schaffen würde und so quasi auch eine gewisse Form von Disziplin da Kinder reinbringen würde. Ja. Und ist ein wichtiges Thema. Also ich würde mich jetzt auch wirklich entschieden dafür aussprechen, dass E-Sports als Sport oder eben zumindest als Zusatz anerkannt wird. Habe ich jetzt noch was vergessen oder haben wir jetzt tatsächlich viel besprochen?
Weiß nicht, ich könnte noch stundenlang über sportpolitische Sachen reden, weil es da tatsächlich viele, viele Themen gibt. Ich habe aber die Hoffnung, dass sich alle, die sich diese Folge anhören, was mich sehr freuen würde, schon einen sehr weiten Einblick haben und wahrscheinlich einen viel weiteren, als sie eigentlich dachten, dass Sportpolitik sich mit beschäftigt. Aber es ist tatsächlich einfach die gesellschaftliche und politische Rolle von Sport ist von fast allen Seiten personell unterrepräsentiert und auch von der Bedeutung her wird die nicht so sehr wahrgenommen, leider auch in meiner Partei. Das versuche ich zu ändern und insgesamt in der Gesellschaft sind die Verbände da auch noch, die Sportverbände noch mehr gefragt und ja, super cool, auch hier über den Podcast noch die Möglichkeit zu bekommen, dass sich vielleicht auch noch mehr Leute aktiver damit auseinandersetzen, gerne auch sich in den Themenbereichen engagieren, im eigenen Sportverein irgendwie mal sich die, kann ich nur alle zu aufrufen, jede dritte Hörerin wird Mitglied eines Sportvereins sein und ich wette, viele davon haben keine Ahnung, wie dieser eigene Sportverein aufgebaut ist und sich das einfach mal anschauen und mal irgendwie aktiv damit auseinandersetzen mit Sportstrukturen. Da muss man doch noch gar nicht von heute auf morgen irgendwie eine Funktion übernehmen und irgendwas ändern wollen, aber einfach mal die Gewissheit oder das Wissen, wie der organisierte Sport in Deutschland aufgebaut ist, genau, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und alle, die da mehr machen wollen, können sich gern parteipolitisch, auch gerne bei den Grünen, wenn sie den wollen, engagieren, genau.
Ja, cool. Ja, nee, also ich habe jetzt gelernt, langweilig ist das Thema keineswegs. Ich habe dir sehr gerne zugehört und ich denke mal, die Hörer und Hörerinnen auch. Und jetzt bleibt nur noch der Folgenname. Möchtest du bei Let's Talk About Sportpolitik bleiben?
Ja, gerne. Ich habe das einfach mal so genannt, weil ich brauchte ja irgendeine Überschrift für die Zusammensetzung dessen. Allerdings, nachdem ich mir jetzt hier schon als gepodcastet her, wenn man das so sagt, so viel hier rausgenommen habe und mich hier mehr oder weniger selbst hier die Inhalte mit vorgegeben habe, so gehört sich das natürlich absolut nicht.
möchte ich dir den
Folgentitel auf jeden Fall noch überlassen.
Ich finde es einfach nur witzig, weil wir haben ziemlich ähnliche Nachnamen. Ich fände auch die große Bach-Bachmann-Folge hardcore lustig. Aber was ist dein Favorit? Du darfst entscheiden.
Naja, wenn Sportpolitik auftaucht, wäre es schon... aber nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ich sag jetzt nichts mehr.
Nein, wir nehmen das und das andere kann ich ja in Klammern dahinter schreiben. Ist dann arg lang, aber mein Gott, ist ja nur ein Folgename. Geht um den Inhalt und der ist wirklich
gut. Scrollt ja trotzdem 100 durch, wenn man sich alle 120 Minuten oder, ganz so viel nicht, aber 70, 80, 90 Minuten anhören, dann liest man das ja trotzdem bis zum Ende.
Genau, so. Dann mache ich das irgendwie so mit beidem. Einfach aus Spaß an der Freude. Genau, dann hast du noch weitere abschließende Worte oder bist du glücklich?
Leute, bewegt euch, macht Sport, wenn ihr es in der Freizeit hinkriegt und laufen geht und schwimmen geht und Radfahren, ist das super. Und wer in einen Sportverein geht und das dort macht, ist auch super. Wichtig ist, sich zu bewegen und wer Kinder hat oder bald haben wird, gebt den Kindern, gebt Jugendlichen oder wer selbst irgendwie im Bildungssystem ist, gebt jungen Menschen möglichst viele Chancen, viele Sportarten auszuprobieren und dass jedes Kind, jeder Mensch irgendwie eine Begeisterung für eine Sportart findet, mindestens einen da dabei bleibt und Spaß und Freude an Bewegung und an Sport und durchaus auch an Wettkämpfen hat. Das ist, glaube ich, die wesentliche, ganz unpolitische, sondern einfach aus gesundheitlicher und gesellschaftlicher Perspektive relevante Message.
Okay, ja, ich finde, das rundet das Ganze schön ab. Ist eine gute Botschaft am Ende. Und ja, dann würde ich auch den Hörerinnen und Hörern danken, dass sie zugehört haben bis jetzt. Ich bedanke mich bei dir, dass du vorbeigekommen bist.
Und sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Genau, mir auch. Und dann würde ich damit sagen, over and out.
Ciao, ciao.